Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Heute senden wir den zweiten Teil unseres Sommerspezials mit Ausschnitten vom Kongress Treffpunkt Weltkirche 2008, an dem auch eine Frau teilgenommen hat, die bis vor kurzem noch zu den beliebtesten Gesichtern im deutschen Fernsehen gehörte. Eva Herrmann war Tagesschausprecherin und Moderatorin verschiedener Fernsehsendungen, bis sie dann im Jahr 2006 ihr Buch »Das Eva-Prinzip« veröffentlichte, in dem sie es unter anderem wagte, den Feminismus anzugreifen und ihn dafür verantwortlich zu machen, dass die Beziehung der Geschlechter stagniert und Deutschland überaltert. Ihr Plädoyer für eine Frauenrolle, deren wichtigste Aufgabe die Erziehung der Kinder ist, hat ihr dann viel Kritik und sogar Feindschaft eingetragen. Und das mit den bekannten Folgen, dass sie ihre Tätigkeiten beim Fernsehen aufgeben musste. Zurückgenommen hat sie aber nichts und ihre Sicht und Denkweisen auch beim Treffpunkt Weltkirche im vergangenen Jahr dargelegt.
Neben mir ein Gast, den braucht man eigentlich auch kaum vorstellen, Eva Herrmann, herzlich willkommen. Ehemalige Tagesschausprecherin, Talkmasterin, Quizmasterin, in Hamburg lebend, zum vierten Mal verheiratet, konfessionslos einen Sohn. Besonders in die Medien geraten durch die letzten beiden Bücher, das Eva-Prinzip und das Prinzip Arche Noah. Es war in Ihrer Tagespost, Herr Bayer, im März 2007 zu lesen. Ihr Zitat, wenn Sie recherchiert haben, war das bei Ihnen wie Hase und Igel. Überall, wo Sie hinkamen, war vorher schon Christa Mewis gewesen. Und im August 2007 konnte man dort lesen, Ihr Statement: Die Thesen von Christa Mewis seien uneinholbar zutreffend. Frau Herrmann, welche Recherchen haben Sie dazu geführt oder warum haben Sie überhaupt recherchiert, dass Sie immer wieder auf Christa Mewis gestoßen sind?
Nun, also Sie haben gerade meine Vita in wenigen Worten aufgezählt, viermal verheiratet, ein Kind. Ehrlich gesagt, aus heutiger Sicht hätte ich es gerne umgekehrt. Und als mein einziges Kind zur Welt kam, beziehungsweise schon vorher, als ich schwanger war, als sogenannte spätgebärende Karrierefrau in letzter Sekunde, ist mir ein anderer Kopf gewachsen. Christa Mewis könnte das hirnphysiologisch alles viel besser erklären, welche Hormonausschüttungen im Einzelnen dafür nötig sind, damit eine Sensibilität und Empathie über eine ganz normale Frau wie alle anderen auch kommt, was eine Vorbereitung ist, um Leben, um sich auf neues Leben vorzubereiten und dieses verstehen zu können und die Verantwortung zu übernehmen. Und ich komme sofort zu Christa Mewis. Mein Schlüsselerlebnis war letztlich, als ich im sechsten Monat schwanger war und eine Stillberaterin mir ins Haus geschickt wurde von einer wohlmeinenden Kollegin, weil ich selber noch gar nicht wusste als Karrierefrau, ob ich mein Kind stillen wollte. Ich gestehe es und ich finde es dramatisch und ganz furchtbar. Aber ich war voll auf Karrierekurs und habe mir darüber wenig Gedanken gemacht. Und diese Stillberaterin war 3 Stunden bei mir, wirkte ein bisschen wie eine alte Indianerin und während ihrer Ausführungen begann eine uralte Melodie zu erklingen, die ich kannte, die ich aber nicht mehr gehört hatte. Und ein Geheimnis wurde offenbart, nämlich das Geheimnis der Schöpfung. Als ich hörte, dass eben nicht nur die gesundheitliche Stabilmachung sehr gefördert wird durch das Stillen, sondern auch die psychische und was damit zusammenhängt. Also gerade, was wir auch gehört haben, die Nähe, der Hautkontakt, die Liebe, die Zuwendung, das Verstehen. das hat mich in einem Maße geöffnet und beglückt in dem Moment, dass praktisch da schon mein Leben eine dramatische Wende nahm und ich immer schwieriger klarkam mit meiner Rolle als Karrierefrau. Und als ich kurz nach der Entbindung mich um das Thema Stillen weiter kümmerte und dann auch ein Buch darüber schrieb, war ich schon bei Christa Mewes. Denn Christa Mewes hat sich mit dem Stillen ja auch auseinandergesetzt in einer Weise wie kaum jemand anderer. Und immer dann, wenn ich aus eigenem Antrieb heraus dachte, so jetzt hast du aber was ganz Besonderes entdeckt, weil das ist ja, das wusstest du nicht. Dann und viele wissen das tatsächlich nicht, aber Christa Mewes hat es immer gewusst. Also immer dann, wenn ich dachte, so das ist jetzt aber grandios neu, naja, wie gesagt, sie war einfach immer schon da gewesen.
Also wir hören, das Stillen war letztlich schuld. Frau Herrmann, ich muss diese Frage hier stellen, weil es auch im Vorfeld bei uns, zumindest auch bei mir im weiteren Vorfeld, immer wieder kritische Fragen gab, warum wir Sie hier einladen. Ich vergleiche das mal mit Saulus Paulus. Die ersten Christen taten sich auch schwer, dem Paulus abzunehmen, dass er denn jetzt nun wirklich sich bekehrt hat. Und so tun sich auch manche schwer, ihnen abzunehmen, eben weil sie eine solche Karriere gemacht haben, dass sie sich plötzlich für eine neue Weiblichkeit einsetzen, für familiäre Bindungen. Wie schwer trifft sie ein solcher Saulus-Paulus-Vorwurf, also dass man ihnen die Bekehrung vielleicht doch noch nicht so ganz abnimmt? Und was antworten Sie darauf?
Also zunächst kann ich das sehr gut verstehen, dass das nicht sehr einleuchtend auf einen Schlag ist. Ich habe neulich gehört, eine schöne Bezeichnung, nicht vom Saulus zum Paulus, sondern von der Saula zur Paula. Passt gerade, wenn wir über Feminismus sprechen, vielleicht in diesem Zusammenhang etwas besser. Und da ich selber ja leidenschaftliche Karrierefrau war und ich bin das geworden, weil ich in der Zeit des aufblühenden Feminismus groß geworden bin und als ich antrat, nach dem Abschluss der Schule meinen Beruf zu ergreifen, da tönte es von allen Seiten, los Frauen, holt euch alles, geht nach vorne und verwirklicht euch und überholt die Männer und ihr könnt alles besser als die Männer. Wir können wahrscheinlich wirklich alles besser als die Männer, aber wir können es nicht gleichzeitig. Und das ist der Trugschluss gewesen, dem ich auch aufgesessen bin. Nochmal, ich habe diese Karriere sehr genossen. Es ist ja überhaupt nicht so gewesen, dass ich unter Druck gesetzt wurde, sondern ich alleine aus freien Stücken habe gesagt, ich will das. Aber mir hat man damals nicht gesagt, dass das nur die eine Seite ist, dass es auch noch eine andere Seite gibt. Und wer mir das heute nicht abnimmt, den kann ich verstehen. Nun, der wird schon irgendwann dahinter kommen, dass er nicht anders kann, als mir das abnehmen zu müssen. Denn mir sind heute die jungen Frauen wichtig, auch die Älteren, auch in meinem Alter die Frauen. Aber die Jungen, die heute starten und die ein Getöse um die Ohren haben, das einzig und allein aussagt, ihr müsst erwerbstätig sein, ihr müsst Karriere machen, ihr seid besser, hier habt ihr noch ein Gender, ihr habt kein weibliches Geschlecht, ihr habt jetzt ein Gender, das könnt ihr auswechseln, wie ihr wollt. Und die Männer sind auch gar keine Männer mehr. Ich meine, eine so verdrehte Welt, in die man gerät als junge Frau und kaum Orientierungshilfen hat, außer man ist auf christlicher Ebene unterwegs, was ja auch heute nicht selbstverständlich ist. Und selbst da ist es ja oft nicht selbstverständlich, über diese Themen so deutlich zu reden. Und das ist der Grund, warum ich laut werde und warum ich das auch weitermachen werde, egal ob nun der ein oder andere glaubt, dass das ein Umschwung ist oder nicht.
Ob es echt ist oder nicht.
Ist egal.
Man muss ja auch sagen, Ihre strikte Haltung hat Sie freiwillig die Tagesschau und unfreiwillig den NDR die Talkshow gekostet. Also das ist schon ein herber Verlust. Wie sind Sie zu Ihrer Einstellung gekommen, dass es für die Kinder optimaler ist, bei der Mutter, bei den Eltern groß zu werden, anstatt in der Kinderkrippe? Denn dafür kämpfen Sie ja auch immer wieder heftig.
Nun, das hat mir tatsächlich zunächst sogar selbst eingeleuchtet, bereits als kleines Kind mit zwei weiteren Geschwistern in einer Hoteliersfamilie, wo meine Mutter viel arbeiten musste und uns Kinder schon auch oft alleine überlassen musste. Und es ist manchmal nicht ganz einfach gewesen. Sie war so nah und doch so fern. Wir kamen nicht an meine Mutter ran. Und wir haben auch später im Erwachsenenalter Diskussionen mit ihr darüber gehabt. Und es gab durchaus Vorwürfe. Und ich weiß, dass meine Mutter das Beste wollte, aber gar nicht anders konnte. So wie viele Frauen, die meisten Frauen heute auch das Beste wollen, indem sie sich aufreiben und diesen Spagat leisten. Und ich weiß, dass andere Kinder, die eine noch herbere Mutterentbehrung, einen Muttermangel leiden müssen, wirklich, so wie Christa Mewes es gerade sehr treffend gesagt hat, nachgewiesenermaßen, da braucht man gar keine Wissenschaftler, man kann ja auch einfach rumschauen oder sogar in sich selbst hinein, dass man im weiteren Verlauf des Lebens Probleme kriegen kann. Bindungsprobleme, schauen Sie mich auch an, Bindungsprobleme, aber auch Probleme mit den Menschen oder mit den eigenen Kindern oder auf allen Ebenen. Und als mein Kind schließlich selbst geboren war und ich ja nun diesen Stillvortrag gehört hatte und inzwischen dann auch selber recherchierte und auch Kongresse besuchte, zum Teil mit meinem Kind hier im Beutel, da stellte ich fest, das ist ein Thema, das wir in der heutigen Zeit viel deutlicher besprechen müssen, weil im Zuge des Feminismus und im Zuge der Glorifizierung der Erwerbstätigkeit der Frau über das Wohlergehen der Kinder überhaupt gar nie gesprochen wird.
Angesichts, dass wir schon dabei sind, kräftig zu überziehen, vielleicht ganz kurz, Eva Herrmann, was sagen Sie, wenn eine Frau alleinerziehend ist, zum Thema Idealfall und Kindergrippe oder wenn die Einkommensverhältnisse der Eltern so niedrig sind, dass sich beide gezwungen sehen, arbeiten zu gehen?
Also das ist unser politisches Programm, dass Frauen arbeiten gehen müssen, in aller Regel. Es sind die allerwenigsten, die sich noch leisten können, zu Hause zu bleiben. Es ist eine ganz dünne Oberschicht. Wenn wir uns ansehen, dass im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD der Satz steht, Kinder dürfen künftig kein Hemmnis mehr sein für Beruf und Karriere, dann wissen wir durch diese Aussage alles. Es heißt nicht umgekehrt, der Beruf darf kein Hemmnis für die Kinder oder Familie sein, sondern die Kinder dürfen nicht mehr stören, damit wir Karriere machen und erwerbstätig sein dürfen müssen. Des Weiteren wissen wir, dass die Frauen heute überhaupt keine andere Wahl haben, weil sie wissen nicht, kommen sie wieder rein in den Beruf, nimmt man sie wieder, wenn sie länger als ein halbes Jahr oder so draußen sind. Wir wissen, dass Frauen Beitragszahler sind, die wir dringend brauchen für unser marodes Sozialversicherungssystem und die Steuern. Und wir wissen, dass eine Frau heute immer noch 23% weniger verdient als Männer, also eine billige Arbeitskraft ist. Und deswegen Politik, Wirtschaft, Industrie im Schulterschluss wollen die Frauen in die Erwerbstätigkeit drängen, sprechen von Wahlfreiheit, wenn sie sagen, Kinderkrippen sind unser Angebot. Dabei ist das ein Zwang und hat gar nichts mit Wahlfreiheit zu tun. Außer das Geld, was ein Krippenplatz kostet, würde an die Frauen gezahlt werden und dann hätten sie die Wahlfreiheit.
Ich danke Ihnen, dass Sie das so deutlich aussprechen, was zur echten Wahlfreiheit dazugehört. Noch eine allerletzte Frage, man könnte Sie noch x Sachen fragen. Das möchte ich einleiten mit einem Zitat von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Pertone. Er war letztes Jahr am 13. Oktober in Fatima als Gesandter des Papstes und hat dort das neue Pressezentrum eingeweiht. Und bei dieser Gelegenheit hat er gesagt, Kultur und Kunst, Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Medien leugnen immer mehr die Existenz wahrer und beständiger Werte. Und er hat aufgerufen, zu einer Rebellion gegen die Herren dieser Zeit. Und der Kardinal sagte weiter, diese Herren versuchten alles, um die Christen mit ihren religiösen Menschen und Weltbild zum Schweigen zu bringen. Das Mindeste, was die Christen tun müssten gegen diese Anmaßungen, sei zu widersprechen. Frau Herrmann, sehen Sie sich als solche Kämpferin für den natürlichen Wert der Familie?
Ja, also Kämpferin, das klingt immer so, als ob ich jetzt gegen den Rest der Welt stehe. So fühle ich mich gar nicht. Aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man in diesem Fall Stellung bezieht, wie Christa Mewes auch gesagt hat, wenn man sich als Christ fühlt, das ist die letzte Bastion, die diese Werte noch verteidigt. Wir haben allerdings das Problem, dass die Meinungsfreiheit, die wir in diesem Land eigentlich zu genießen glauben, doch manchmal etwas löchrig und bröckelig wird. Und vielleicht noch in dem Zusammenhang ganz kurz einen Satz zu den Gefahren, denen wir uns damit auch aussetzen. Ich habe es selber am eigenen Leib erfahren, dass Verdächtigungen reflexartig über einen gestellt werden und mit Vorsatz zum Missverständnis Urteile gefällt werden. Ich sage nochmal, ich habe in meinem ganzen Leben niemals rechtsideologische Politik gelobt, sondern ich bin aktiv dagegen vorgegangen. Aus tiefster Seele verabscheue ich rechtsextreme Gedanken, Ideologien. Und wer in meinem Namen sie benutzt, der tut es gegen meinen Willen. Aber mein Buch Eva-Prinzip ist ganz schnell zum Eva-Braun-Prinzip von der linksfeministischen Szene gemacht worden. Und Alice Schwarzer hat gesagt, meine Thesen seien anzusiedeln zwischen Steinzeitkeule und Mutterkreuz. Und wir müssten heute doch dem Führer kein Kind mehr schenken, angesprochen auf die demografische Krise. Das waren die Momente, wo ich zum ersten Mal familiäre Werte in Zusammenhang gebracht gesehen habe mit rechtsextremen Gedanken. Und nochmal, also wer sich heute äußert dazu und das Wort Mutter sagt, der erzeugt Zorn. Und Mutterschaft, in dem eben auch die Begriffe Mut schaffen stecken, Mut für die Kinder und Mut für die Gesellschaft, das sind heute Begriffe, die nicht mehr erlaubt sind. Und dagegen müssen wir ganz besonders ankämpfen.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Sie hören Ausschnitte vom Kirche in Not-Kongress im letzten Jahr. Nach den Ausführungen der Buchautorin Eva Herrmann hören Sie jetzt das Leitreferat über das Thema des Kongresses. Es ist Zeit, vom Schlafe aufzustehen. Es spricht der nigerianische Prälat Professor Obiora Ike.
Zeit, vom Schlafe aufzustehen. Meine liebe Freunde, ich werde nicht mehr so lange reden, aber ich habe eine lange Rede vorbereitet. Ich werde es kurz machen, aber immerhin ist es notwendig zu wissen, dass die Herausforderung dieser Zeit, die Einladung vom Kirche in Not mit dem Leitthema Zeit vom Schlafe aufzustehen, das trifft uns alle. Wir haben so lange geschlafen. Wir haben sogar geschnarcht. Und plötzlich ist das, was uns alle selbstverständlich war, Geschenke waren, plötzlich stehen wir auf und sagen, wo sind wir dann halt? Dass Kinder kriegen, große Theorien brauchen, politische Diskussionen und so weiter, damit man überhaupt weiß, ob man Kinder kriegt oder nicht. Das Heiraten, die normalsten, einfachsten Sachen dieser Zeit, plötzlich für uns Zeit vom Schlafe aufzustehen. Dass man sogar Afrikaner brauchen und hierher importieren müssen, um uns zeigen, wie man lacht. Klack, lachen. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 10, Vers 10, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und das Leben in Fülle zu haben, das ist unsere Sehnsucht. Und das ist auch die Aufgabe der Kirche, damals, gestern, heute noch, bis in Ewigkeit, Jesus Christus, die Welt vom Heute, zu vermitteln. Denn Jesus lebt. Die Soldaten haben geschlafen, so steht es im Johannesevangelium. Man hat bei seinem Tod Pilatus gesagt, dieser Mann er hat gesagt, er werde in 3 Tagen auferstehen. Also gib uns Soldaten, sie müssen auf ihn wachen, damit seine Jünger nicht kommen und ihn wegnehmen und plötzlich wird das, was wir verhindern wollen, durch die Erzählungen überall im ganzen Lande verbreitet werden. Man hat Soldaten geschickt, die haben geschlafen. Zeit vom Schlafen aufzustehen. Wir müssen darüber nachdenken. Normalerweise, wenn man lebt, Schloss Bellevue, Kanzler, große Präsidentenbesuch, schickt man Soldaten, um aufzustehen, um Salute zu machen, um die Garde zu halten. Aber bei einem Verstorbenen Soldaten schicken, das ist strange, sagen wir in Englisch. Very strange. Und nicht nur, dass sie dort geschickt sind, man bräuchte nur das Blick, dieser ganze schnelle Blick vom Engel, wie ein Blitz vom Himmel. Die Soldaten sind weg. Jesus ist auferstanden, wahrlich auferstanden, dass die ganze Christenheit, die ganze Menschheit, Leute im Jenseits, im Pampas von Argentinien, jenseits von der Welt, diese Botschaft lebt. Am Karsamstag in meiner Pfarrei, Herz-Jesu-Pfarrei in Enugu, 447 neue Täuflinge haben wir gemacht. 400 plus. Menschen, die wir seit 3 Jahren vorbereiten, damit sie die Taufe empfangen, sind sowieso ältere Menschen, denn die neue Regelung in der Kirche ist, Kinder darf man taufen, aber wenn jemand 7 Jahre und über ist, da muss er dann die Ritus der kirchlichen Initiierung für die Taufe gehen. 447 Menschen in einer Nacht. Und die Kirche war voll, drinnen und draußen. Am Ostersonntag, 8 Gottesdienste in einer Pfarrei. In ganz Nigeria, in verschiedenen Kirchen. Afrikaner jubeln, Jesus lebt. Jesus lebt. Man muss für etwas stehen. Man muss auch für etwas sterben können. Man muss auch an etwas glauben. Wenn wir für etwas stehen, an etwas glauben und auch für etwas bereit sind zu sterben, werden wir nie mehr sterben. Und das ist das Leben Jesu. Ein Beispiel, ein Sonderbeispiel, was uns, egal von wo in der ganzen Welt, alle hier in Augsburg bringt, überall in der ganzen Welt bringt, die ganze Welt pilgert nach Rom, pilgert nach Medjugorje, egal wo man diese Jesu Christi finden kann. Jesus lebt. Zeit vom Schlafe aufzustehen. Einige Menschen meinen, die Verfolgung ist viel. Ich habe keine Zeit. Meine Aufgaben sind so viel. Ich muss Karriere machen. Jesus kann warten. Irgendwann mal habe ich Zeit für ihn. Look, Kinder und da Geld und da Geschäft und so weiter. Es gibt immer eine Entschuldigung. Es gibt immer einen Grund zu sagen, verschiebe es für eine andere Zeit. Aber wenn jemand begegnet wird von diesem Geist, was Jesus hat, er wird manchmal, wie ein Saulus, was Paulus ist, geworden ist, er wird manchmal nie mehr Nein sagen. Er wird begeistert. Und das sind für mich als Afrikaner von meinem Kontinent hierher eingeflogen, um diese Veranstaltung mitzuerleben. Spirit 2008. Spirit, Geist. Dieser Geist wird weht. Und dieser Geist kann nicht mehr alleine hier in Augsburg bleiben oder in dieser Sporthalle. Dieser Geist wird, wenn ich von hier weggehe, und ich denke von vielen von Ihnen, wir werden die Geschichte erzählen. Wir werden nicht mehr bleiben. Wir werden das Ganze geben, unser Leben spenden, damit Jesus, wie das Brot vermehren, vermehrt wird. Er braucht nicht mehr 2. Mal zu sterben. 1 genügt. Ich werde jetzt sterben, damit er durch mein Sterben lebt. Und wenn wir das vervielfältigen, dann heißt es Neuevangelisierung. Das braucht die Welt von heute. Da war mal eine Zeit, wo die Menschen gemeint haben, der Papst betet für uns und wir kommen in den Himmel. Die Priester beten für uns und wir kommen in den Himmel. Der Bischof mag das und das ist dann für uns erledigt. Heutzutage sind die Laien, 99% der Christenvolk, heutzutage, wenn diese schlafenden Riesen auferstehen könnten, in der Politik in Berlin, in der Politik in New York, als Politiker, als Geschäftsleute, als Unternehmer, dann entfacht eine Flamme, was diese Soldaten, die geschlafen haben, nie mehr auslöschen können. Also, der schlafende Riese, wach auf, der Laien der katholischen Kirchenheit. Und wenn man aufsteht vom Schlaf und die Augen auf hat, dass er nicht mehr schnarrt oder irgendwie dozt, dann sieht man die Armut um uns herum. Denn es gibt so viel Armut. Nicht nur physische Armut, nicht nur psychologische Armut, nicht nur geistliche Armut. Es gibt Armut in verschiedensten Arten und Weisen. Und manchmal steht es in der Bibel, in Lukas Evangelium, der Mensch von Jerusalem nach Jericho, er fiel in den Händen von Räubern. Es kommt einer und geht vorbei. Es kommt ein zweiter und geht vorbei. Sie haben es nicht gesehen. Sie haben Termine, wichtige Termine. Aber ein Samariter, vom Jesu genannt, der gute Samariter, er hat gesehen, er hat Zeit genommen, er hat diesen Menschen geholfen. Und die Frage Jesu, wer ist Nachbar diesem Menschen gegenüber? Es war ein Samariter. Wenn jemand auf ist, nicht mehr Schlaf im Auge hat, dann wird er die Armut um uns herum sehen. Nicht nur die Armut in Afrika, aber auch die Armut um uns herum, ganz, ganz nahe. Das ist ein Geschenk, wenn wir unsere Augen aufmachen. Zweitens, dann können wir teilen. Wenn die Hände so sind, empfangen wir. Wenn die Hände geschlossen sind, kann nichts mehr hereinkommen. Also Hände auf. Deswegen beten wir auch so, Priester in die Kirche, damit die Gnaden kommen. Und wenn wir das empfangen, geben wir das weiter. Aber wenn die Augen geschlossen sind, wir beten nie so. Das machen nur Faustleute. Faust auf Faust. Schemanski-Politik. Aber wenn wir unsere Augen auf, Hände aufhaben, dann geht es, dass Gott uns beschenkt. Und das können wir noch weitergeben. Also teilen ist auch eine Tugend, was folgt, wenn wir aufstehen. Dann kommen noch die Menschenrechte. Wie vielmals werden diese Menschenrechte verachtet? In jeglicher Art und Weise. Und die größte Attacke der abendländischen Kultur, was ich gesehen habe, gehört habe und erlebt habe, die größte Attacke der abendländischen Kultur ist die Attacke gegenüber der Frau. Denn die Frau ist der Schlüssel zur Welt. Die Frau ist der Schlüssel zur Menschwerdung. Die Frau ist die Mutter, die uns heraufbringt. Und alle Attacke gehen auf die Frau und man schüttelt und sagt, wir möchten die Familie schützen, wir möchten die Familie das machen, wir möchten der Frau Geld geben. Beginnen wir mit den Media. Advert, alles, was man verkauft hat, sei es diese Tasse, sei es diese Uhr, sei es ein Mikrofon, ein Gesicht einer Frau muss da sein, damit es verkauft werden kann. Wenn keine Frau vermarktet wird, wird nicht, aber für uns ist es selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Man muss die Frau schützen, weil die Frau schützt uns und gibt uns das Leben. Aber Zeit vom Schlafe aufzustehen. Man darf darüber nicht reden, aber man muss darüber reden. Kriege. Oh, die Leute in Afrika machen Kriege jeden Tag, schlagen sich Köpfe gegenseitig, Burundi, oh mein Gott, was ist los in der Welt? Bombe überall. Wer stellt es her? Haben wir als Kirche, als Menschen, als Unternehmer einmal darüber nachgedacht? Wie kommt es, dass so viel Waffen in der Welt produziert sind? So viel, dass wir daraus Brot vermehren können. Dass kein Kind sterben muss, weil er Hunger hat. Aber das Geld wird für Waffen, für Kriege vorbereitet, die noch nicht begonnen haben. Und da brauchen wir alle gemeinsam, egal wo, mehr Culpa zu sagen. Mehr Culpa, weil wir unsere Augen zu haben und profitieren alle daraus vom Geschäft des Todes. Und die Banken, weil wir schlafen. Und plötzlich, wenn die Augen aufmachen, und man darf nicht vergessen, zwei Jünger Jesu, die gingen von Jerusalem nach Emmaus. Die waren halb wach und halb schläfrig. Sie waren noch gedulst von dem ganzen Geschehnis in Jerusalem, dass Jesus sterben könnte. Und sie liefen und erzählten, Jesus war in ihrer Mitte. Worüber redet ihr? Die haben ihm erzählt, aha, beim Brotbrechen, die Augen sind auf. Sie haben ihn gesehen und sie sind noch an dem gleichen Abend, abgesehen von den ganzen Jammereien, 12 Kilometer Jammerei, sie sind zurück nach Jerusalem gefahren. Die längste Jammerei der Welt übrigens, habe ich gehört, die längste. 12 Kilometer lang, 7 Meilen. Die Waffen des Todes sind viel. Und Papst Johannes Paul II. Hat uns beigebracht. Evangelium Vitae. Das Evangelium des Lebens. Denn Gott liebt es, dass wir leben. Gott wünscht uns Leben. Er spendet uns Leben. Er erneuert unser Leben. Er erhebt unser Leben. Er gibt uns noch das ewige Leben. Unsere Aufgabe, diese Nachricht, diese Botschaft zu empfangen und Lebensspender zu geben. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir noch im Schlaf. Es ist Zeit aufzustehen, Zeit vom Schlafe aufzustehen, um das Evangelium des Lebens selbst zu predigen. Durch unseren Worten, durch unser Denken, durch unsere Taten. Und nicht nur warten, dass andere das machen. Wir sind aufgefordert, aufzustehen, in die Welt zu gehen und Jesus zu verkünden. Und letztlich, die Menschen zur Zeit Jesu haben immer gedacht, das war ein Thomas, wenn ich mit meinen zwei Augen nicht sehe, wenn ich mit meinen zwei Fingern nicht in seinen Zeiten meine Finger hereintue, werde ich nie glauben, er ist tot. Ich kann nicht glauben, dass er auferstanden ist. Das ist der gleiche Thomas in verschiedenen Stellen der Bibel, der gesagt hat, lass uns mit ihm gehen, wegen Lazarus, Martha und Maria. Und wenn er dort sterben müsse, dass wir auch mit ihm sterben. Dieser gleiche Thomas sagt, ich glaube nicht, dass er aufhört. Ich möchte mit meinen zwei Augen sehen. Denn die Welt glaubt nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, wir müssen es prüfen, messen, ganz sicher sein, analysieren. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Die einfachsten Wahrheiten der Welt glaubt man nicht mehr. Es ist relativiert. Wir müssen es wissenschaftlich prüfen und messen und ganz genau, wie der Kölner sagt, ganz genau. Ganz. Und in dieser Zeit der ganz Genauigkeit, fangen die Leute an, sogar die Frage zu stellen, existiert Gott? Ich glaube daran nicht. Existiert Moral? Na, Wahrheit weiß ich nicht. Würde, was heißt das? Und alle Tugende, all das, was wir von Vergangenheit, von Kultur vermittelt, übermittelt haben, das müssen wir alle in Frage stellen. Nicht nur in Frage stellen, sondern wir glauben gar nichts mehr. Und wie Thomas, nur wenn ich mit meinen Augen sehe und wenn Jesus kommt und seine Friedensbotschaft, Friede sei mit euch. Thomas, komm, hier meine Finger, hier meine Seite, sei kein Ungläubiger, glaube. Thomas kniet, mein Herr und mein Gott, mach seine Augen auf, Jesus ist wieder weg. Und dieser Jesus, was weg ist, landet in Afrika. Landet in Asien, landet überall. Jesus lebt und er wird leben und er wird in uns leben und er hat uns entfacht. Und dieser Feuer, was er uns gegeben hat, das kann niemand mehr auslöschen. Der Teufel existiert. Die meinen, er existiert nicht. Der Teufel ist noch da und tut sein Bestes, um das Licht auszulöschen. Wir werden ihm die Chance nicht geben. Und irgendwann mal, das wird bald geschehen, werden wir keine Kirche in Not mehr haben. Es wird eine Kirche in Freude sein. Es wird eine Kirche, und wir müssen es auch richtig verstehen, weil nichts ohne das Kreuz. Wir müssen durch das Kreuz gehen, um zur Auferstehung zu kommen. Aber zur Zeit, wo wir das Kreuz haben, leiden wir, und deswegen Kirche in Not. Aber es kommt eine Zeit. Es kommt. Nicht morgen, nicht übermorgen, in seiner Zeit. Und dann hat Kirche in Not seine Aufgabe erfüllt. Aber es wird dann Kirche in Freude sein. Und diese Kirche in Freude und dieses Leben in Freude und dieses Glaube in Freude, das ist mein Wunsch für uns alle. Gott möge es uns schenken in seiner Gnade. Amen.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten weitere Beiträge vom Kongress Treffpunkt Weltkirche im vergangenen Jahr, die Sie wie gewohnt bestellen können bei Kirche in Not, und zwar als CD, aber auch als DVD, und zwar unter Telefon 089 für München 6424 888 und die 0. Nächste Woche dann der letzte Teil unseres Sommerspezials vom Treffpunkt Weltkirche, dann mit Beiträgen von Pater Professor Karl Wallner und Erzbischof Charles Palmer Buckle aus Ghana. Bis dahin Ihnen alles Gute und noch einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.